Erinnert ihr euch noch an die Meldung letztes Jahr, der Gardasee trockne aus? Die Meldung war ein Fake und die Anwohner, vom Tourismus abhängig, stinksauer. Wasserknappheit ist der neue heiße Scheiß der Klimabewegung. Sie ruft, wenn wir nicht sofort das Klima retten, dann haben wir bald auch kein Wasser mehr. Naja, vielleicht sollte die Welt eher ihr Wassermanagement ändern. Projekte in ehemals dürren Gebieten, zum Beispiel in Indien oder der Slowakei, zeigen, wie einfach es ist, fruchtbares Grün zu erzeugen. Ja, sogar den Grundwasserspiegel anzuheben und ausgetrocknete Flüsse zu füllen. Alles möglich, in Freiheit und ohne Wohlstand zu zerstören. Und man fragt sich natürlich, warum wird das nicht überall gemacht, wenn es denn um Wasser geht? So wie jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Elisa Gratias.
Hallo.
Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Journalistin, Übersetzerin und Künstlerin. Studiert haben Sie in Leipzig, Genf und Toulouse. Seit 2014 arbeiten Sie von Mallorca aus, unter anderem für das Portal Manova, früher Rubicon. Dort führen Sie Interviews und fungieren als Leiterin der Mutmach-Redaktion. Und Sie haben auch einen eigenen Blog namens flowbear.com. Zum Anlass des Weltwassertags, heute am 22. März, haben Sie und Manova zusammen mit Fairtalk und dem Schweizer Zeitpunkt eine Schwerpunktwoche zum Thema Wasser ins Leben gerufen. Da geht es um Wasserkonflikte, Wasserverschmutzung und eigentlich alles, was mit Wasser zu tun hat. Und da mache ich natürlich auch gerne mit. Und wir wollen darüber reden, wie man mit besserem Wassermanagement Wunder bewirkt und welche Sünden begangen werden, die unsere Wasserversorgung bedrohen. Lassen Sie uns gleich mal positiv beginnen. Sie haben sich mit einem Projekt aus Indien befasst, das aus Dürregebieten wieder blühende Landschaften macht. Was ist das für ein Projekt und wer hat es erfunden?
Ja, das Projekt heißt Tarun Baratsang. Und im Jahr 1984 hat ein indischer Arzt namens Rajendra Singh sich aufgemacht, um während einer schweren Dürrezeit in der Region Rajasthan in den Dörfern seine medizinischen Fähigkeiten zur Hilfe anzubieten, weil die Leute eben krank waren. Und nach ein paar Monaten kam ein älterer Mann zu ihm und hat ihm gesagt, Rajendra, was machst du denn da? Wir brauchen deine Medizin nicht, wir brauchen Wasser. Und da hat der Rajendra, ihm damals noch ein junger Mann, erklärt, aber ich bin ja kein Ingenieur, ich weiß nicht, was ich jetzt tun kann. Und dann hat der alte Mann ihm gesagt, ich kann es dir zeigen. Und dann hat er ihm gezeigt, wie Wasser fließt, wie Wasser funktioniert. Und daraufhin hat dann der Rajendra Singh angefangen, eine Struktur zu bauen, die aus Erde, Holz und Stein über so 14 Stunden am Tag, über mehrere Wochen. Und die Dorfbewohner, die haben sich dann gewundert, was macht der da jetzt? Und waren auch sehr skeptisch. Weil das erklärt der Rajendra Singh auch immer sehr schön in Interviews und Videos, dass in Indien die Leute glauben halt, wenn sie was sehen, und von Gelehrten halten die dort nicht so viel, weil die immer denken, die arbeiten nicht. Und er hat dann halt dort gearbeitet, Hand angelegt, diese Struktur gebaut, und dann kamen die Regenfälle, also saisonalen Regenfälle, die sehr, sehr wenige sind, aber das hat durch die Struktur gereicht, dass das Wasser wieder floss, und zwar nicht zu schnell, sondern langsam in den Boden einsickern konnte, nach und nach, und flussabwärts sich die Brunnen gefüllt haben. Und das haben die Dorfbewohner dann gesehen.
Ja, das Wahnsinn. Hört sich eigentlich alles so einfach an. Und wir haben jetzt sogar zwei Bilder, also vorher und nachher. Also bevor man dort bewässert hat und nachher. Und wenn man sich das so anschaut, das ist unfassbar, dieser Unterschied. Blühende Landschaften und vorher eine Steppe. Ja, und damit haben die Macher sogar den Grundwasserspiegel wieder erhöht. Wie ist denn das gelungen?
Also genau, das ist auch, die Bilder zeigen ja im Prinzip, dass das dann angewandt wurde, auch auf größeren Flächen, nicht nur durch diese eine Struktur. Und im Prinzip ist es ganz einfach. Es geht darum, dass wir die Wasserkreisläufe wieder verstehen lernen. Und was passiert ist, dass wenn Wasser nicht einsickern kann, dann fließt es oberflächlich ab. Direkt irgendwo hin, richtet dabei oft noch Schäden an, deswegen oft eben auch Überschwemmungen oder Dürre. Das sind im Prinzip die zwei Seiten der gleichen Medaille. Und dadurch füllt sich Grundwasser nicht mehr auf. Und es war damals so, dass, also ich habe gelesen, irgendwie zu den Zeiten um 1947 bei den während der Unabhängigkeitsbewegungen, da haben viele Leute sich eben nicht mehr um das Land gekümmert. Und dann ist das im Prinzip sich selbst überlassen gewesen. Und es kamen Konzerne und haben dann abgeholzt, die Wälder. Und weil, auch wenn in der Region schon früher wenig Niederschlag war, hat es immer noch gereicht für die Leute. In der Vergangenheit vor 1947 konnten die Leute davon leben. Dann wurden aber die Wälder abgeholzt und dann fing das eben an mit dieser Bodenerosion. Und dann kam noch die Regierung und hat von den Bauern gefordert, dass sie mehr Getreide anbauen sollen. Dafür brauchte man Wasser und dann wurden technologische Lösungen vorgeschlagen. Es wurden Brunnen gebaut und zwar immer tiefer und so wurde im Prinzip das Grundwasser auch noch immer weiter benutzt, aber es wurde nicht mehr aufgefüllt, weil der Regen nicht mehr eingesickert ist, sondern oberflächlich abfloss. Und so kam nach und nach die Verwüstung. Ja, und eigentlich war die Frage, dass der Grundwasserspiegel steigt jetzt wieder an, weil jetzt kann das Wasser wieder einsickern. Und in einem Dokumentarfilm habe ich eben gesehen, dass die Zahl, dass früher war der Wasserspiegel bei 100 Meter unter der Erde und jetzt ist er auf 12 Meter Tiefe gestiegen.
Das ist schon ein ganz großer Unterschied und im Grunde hört sich das alles so einfach an, ne? Und es wächst wieder was und wenn es erstmal grün ist, dann hat das ja auch Auswirkungen auf die Temperatur. Können Sie das kurz erläutern?
Ja, genau. Das ist das große Thema eigentlich, warum mich das auch so fasziniert hat, weil ja bei uns oft jetzt so Klimawandel und so ein Thema ist und dort haben die Leute dann festgestellt, durch die Vegetation eben auch die Temperaturen gesunken sind. Um 2 bis 3 Grad sind die Durchschnittstemperaturen gesunken und die Niederschläge sind auch zurückgekommen, die vorher ausgeblieben sind. Und das liegt daran, dass, so wie wir Menschen auch, wir schwitzen, um uns zu kühlen. Und das machen Pflanzen auch. Das heißt Evapotranspiration, glaube ich, denn in der Pflanzenwelt. Und das heißt, Pflanzen nehmen Wasser nicht nur auf, sondern sie geben es auch wieder ab an heißen Tagen. Und das kann im Prinzip jeder selber nachvollziehen, wenn man an einem heißen Sommertag entweder auf einem trockenen Sandboden steht oder auf Wiese. Da merkt man schon den Unterschied. Aber wenn man dann auch zum Beispiel zwischen Stadt und Wald, da spürt man das halt auch. Also das ist Pflanzen kühlen die Atmosphäre.
Ja, absolut. Und ich meine, das sieht man schon, wenn man sich unter einen Sonnenschirm setzt oder unter einen Baum. Das sind teilweise bis zu 5 Grad oder so Unterschied. Sie haben es gerade erwähnt, dieses Projekt hat in Indien viele Nachahmer empfunden, also allein schon in der Gegend, wo wir es gesehen haben. Wie ist das den Initiatoren gelungen oder was war das für das Konzept dahinter?
Also der Rajendra Singh, es wird immer, er hat auch einen Wasserpreis gewonnen, 2015 den Stockholmer Wasserpreis. Und da wird dann in den Texten geschrieben, er hätte über 10.000 solcher Regenwasser-Auffangstrukturen. Die heißen in Indien Johat. Das war auch uraltes Wissen. Ihm hatte ja das ja dieser alte Mann erklärt. Mhm. Schau, wie Wasser funktioniert. Das sind im Prinzip solche Becken, wo sich Regenwasser sammeln kann. Die aber halt, wo Wasser auch einsickert. Die nicht abgeschlossen sind irgendwie durch irgendwelche Plastik oder nicht natürliche Materialien. Und in der Fachsprache heißt das auch Wasserretention, also Wasser auffangen, Wasser zurückhalten. Und die heißen dann halt Wasserretentionsbecken oder Wasserauffangbecken. Davon wird dann halt gesagt, so er hätte 10.000 dieser Strukturen gebaut. Und er sagt dann lachend, dass das gar nicht stimmt. Er hat nur eine einzige gebaut. Aber als die Dorfbewohner eben gesehen haben, dass das funktioniert, haben sie dann halt die nachgebaut. Und dann hat sich das im Prinzip rumgesprochen und die Leute haben eine riesige Volksbewegung ins Leben gerufen. Also einfach nur, weil die Leute sehr in Not waren und dadurch motiviert waren, oh Gott, wir können was tun. Unser Regen, also das Wasser kommt zurück. Also das ist ja lebensverändernd für diese ganzen Dörfer. Und inzwischen sind es, also es sind jetzt sehr viele Jahre vergangen, inzwischen sind es, glaube ich, 13.800 Strukturen, also Johats, die gebaut wurden. Es ist eine riesige Fläche, also es sind auch auf einer zusammenhängenden Fläche. Und es haben 1.500 Dörfer wieder Nahrungssicherheit durch das Wasser. Sie können wieder anbauen. 70% des unfruchtbaren Landes sind wieder kultivierbar geworden. 30% Wälder, das ist das, was man auch auf den Bildern so schön sieht. Mhm. Und Rajendra Singh hat auch eine Akademie ins Leben gerufen. Das heißt, die geben das Wissen weiter. Dörfer können sich bei denen melden oder Gemeinden in Indien und dann gehen die dahin mit ihren Experten, also die haben sehr viele Leute ausgebildet, Wasseringenieure und so weiter und dann gehen die in die Gemeinden und helfen denen, das bei sich umzusetzen und wichtig ist, die müssen selber immer 1/3 auch der Finanzierung bereitstellen und die Arbeitskraft. Und das macht halt, dass sie das dann auch am Leben erhalten. Also es ist eine Selbstermächtigung. Und auch wichtig ist, es sind 10 Wasserflussparlamente gegründet worden, damit das Wasser auch in der Hand von den Bewohnern bleibt, von den Gemeinden selber und nicht wieder von Konzernen und Regierungen ausgebeutet werden kann. Und das ist im Prinzip halt für uns so inspirierend, hier in Europa zu sehen, was das alles für Auswirkungen hat, eben auch auf die Gesellschaft. Und die Leute sind wieder zurückgekommen in ihre Dörfer, haben genug zu essen und ja, es ist.
Ja, und ich habe bei Ihnen gelesen, sogar auch die Kriminalität ist zurückgegangen, ne?
Ja, genau. Also das, weil eben, wenn sehr viel Armut herrscht, haben Leute teilweise keine andere Möglichkeit mehr, um zu überleben, als und auch, also das geht, also ich habe 3 Gesprächspartner, die direkt mit dem Projekt Tarun Barazang zusammenarbeiten. Und alle 3 waren dort selber zu Besuch und haben mir, und einer davon heißt Silvano Rizzi, ist halt auch so ein Regenwassermanagement-Experte, Permakulturexperte. Und der hat mir dann eben beschrieben, wie mit dem Wasser eben auch die Würde und der Frieden zurückkehren.
Ja, und sogar der Niederschlag kommt zurück. Ne? Also, genau. Also in Gegenden, die vorher gar nichts hatten.
Genau. Und das ist eben wichtig zu verstehen für uns über die Wasserkreisläufe. Also wir lernen das ja in der Schule. Der große Wasserkreislauf. Und das ist immer so einfach, nur übersehen wir jetzt oft, dass wenn keine Pflanzen da sind, kann auch der Wasserkreislauf nicht mehr funktionieren. Weil wir kennen das eben, wie sich über Meer verdunstet das Wasser, geht in die Wolken ziehen landinwärts, regnet sich ab, dann geht es wieder zurück ins Meer. Aber so einfach ist es eben nicht, weil bevor das Wasser ins Meer zurückgeht, sickert es in den Boden ein, füllt das Grundwasser auf, nährt die Pflanzen, die Tiere, die ganzen Mikroorganismen in den Böden. Und das ist eben auch wichtig, der Boden ist sehr wichtig. Das nennt man Mutterboden, die oberste Bodenschicht, wo ganz viele Mikroorganismen sind. Und auch der funktioniert wie ein Schwamm. Und wenn jetzt keine Pflanzen mehr da sind und dann fällt Regen, dann wird dieser Mutterboden weggespült. Mhm. Und dann kann beim nächsten Regen das Wasser nicht mehr einsickern und geht direkt in den Fluss. Und das sind eben diese Überschwemmungen, die Naturkatastrophen, die wir sehen. Davon sind, glaube ich, jetzt 40% der Erde betroffen. Also wir haben es ja auch in Deutschland passiert, das manchmal auch durch die begradigten Flussbetten. Und wenn jetzt wieder Pflanzen da sind, also es ist wirklich Aufforstung, Wälder, Grünflächen sind extrem wichtig, weil dadurch die kleinen Wasserkreisläufe, die das Wasserland inwärts transportieren. Sonst wären nur an den Küsten im Prinzip Vegetation möglich. Und das sind die kleinen Wasserkreisläufe, die über die Pflanzen dann weiter Richtung Land inwärts gehen. Jetzt so ganz vereinfacht. Also ich habe das ja jetzt auch nur selber gelesen. Ich bin jetzt das nicht studiert oder so. Für meine Recherchen.
Hauptsache, wir verstehen es. Also das ist das ganz Wichtige. Und es ist auch erstaunlich, dass das alles auch auf altem Wissen basiert. Ne? Wir sind immer so stolz auf unsere Technik heutzutage. Und im Grunde haben die Leute das früher schon gelöst. Ja, und Dr. Singh gibt sich ja mit Indien nicht zufrieden. Ja, was ist sein Plan oder was macht er?
Ja, er hat erst letztes Jahr, glaube ich, oder vielleicht schon vor 2 Jahren, ich bin nicht ganz sicher, die Weltkommission der Völker für Dürre und Überschwemmungen, the People's World Commission on Droughts and Floods, ins Leben gerufen und bereist jetzt gerade die Welt im Prinzip, um Menschen zu vernetzen und Menschen oder Gleichgesinnte zu finden, die das in ihren Regionen umsetzen wollen. Der Plan ist ehrgeizig. Innerhalb der nächsten 10 Jahre sollen weltweit 100 Bioregionen entstehen, wo dezentrales Wassermanagement mit solchen Regenwasserauffangstrukturen, das Wasser wieder einsickern kann, Permakulturaufforstung. Solche Regionen sollen entstehen mit Modellprojekten, eben großflächiger angelegt, damit es auch wirklich Auswirkungen auf das Klima haben kann. Ich habe selber ein Projekt in Portugal zum Beispiel besucht, in einer Friedensforschungsgemeinschaft. Dort wird auch die Wasserretention gemacht, aber eben nur auf 150 Hektar. Das heißt, das hat den Leuten schon geholfen, wasserautark zu werden, also dass sie selber auch während Dürrezeiten lange noch Wasser haben. Aber es hat natürlich noch keine Auswirkung dann auf die ganze Gegend, auf das Klima, auf die Niederschläge. Und deshalb soll zum Beispiel jetzt auch dort in Portugal das großflächiger gemacht werden. Und da habe ich auch mit einer der führenden Akteure dort gesprochen, der heißt Martin Wieniecki. Und der hat mir dann erklärt, dass es jetzt darum geht, zum Beispiel, er kümmert sich um Portugal und kontaktiert dort jetzt erstmal Stakeholder, also Bürgermeister, Grundstücksbesitzer, und schaut einfach, ob irgendwo ein Interesse besteht und wie man das organisieren kann, dass das großflächiger gemacht wird. In Portugal wird das schon sehr viel gemacht. Dort in der Gegend haben das viele einzelne Leute auf Flächen bis zu 200 Hektar. Aber das ist auch nicht so viel, sind eher kleinere. Und jetzt geht es darum, das zusammenzuführen und eine große Fläche zu erreichen, dort in Portugal. Dann war der Martin Wieniecki mit dem Rajendra Singh zusammen in Brasilien und die haben dort Leute getroffen, die das dort in Brasilien machen könnten. Und das ist jetzt im Prinzip der Plan, dass weltweit sich 100 solcher Regionen finden. Es gibt schon quasi Projekte, wo das schon am Laufen ist, auch in Kenia. Da habe ich auch in Portugal den Initiator kennengelernt, Philipp Munyasa. Der hat dort OTPIC, ein Permakulturprojekt, was auch diese Wasserretention anwendet. Also ein paar Ländern ist das schon quasi am Umsetzen und ansonsten steht es halt total in den Startschuhen. Also die haben sich jetzt erst gegründet, das ist erstmal nur auf dem Papier, die Website, da findet man kaum Informationen und ja, das geht jetzt quasi erst los.
Ja, aber umso besser, dass wir darüber berichten, weil sonst tut es ja irgendwie keiner, weil ich hatte davon eigentlich auch noch nichts gehört. Gibt es außer Portugal noch andere lokale Wasserprojekte in Europa?
Ja, genau. Da gab es sogar ein großflächigeres, was auch Auswirkungen auf Temperatur und Regenfälle hatte, und zwar in der Slowakei. Da hat der Michal Kravčík, ich glaube, so spricht man das vielleicht aus, 1993 ein Projekt ins Leben gerufen, weil die Regierung damals den Plan hatte, einen Staudamm zu bauen in Tichý Potok, im Turisa-Tal, was auch ziemlich ausgetrocknet war und wo nur bei Starkregen überhaupt der Wasser in dem kleinen Fluss floss. Und dieses Staudammprojekt hat aber fünf historische Gemeinden bedroht, die über 700 Jahre alt waren und hat auch sonst für die Umwelt schädliche Auswirkungen. Und da hat der Michal Kravčík eine NGO gegründet oder ins Leben gerufen oder mit ihr zusammengearbeitet. Das habe ich noch nicht so genau rausgefunden, weil man eben nicht so viel dazu findet tatsächlich. Die heißt People and Water. Und People and Water haben einen Alternativplan vorgeschlagen, der Regierung, dem Umweltministerium, das auf Wasserretention beruhte, also auf Regenwasserauffangstrukturen, auf dezentralen Wassermanagement, auf funktionierenden Ökosystemen. Und das hat dann das Umweltministerium abgelehnt. Und daraufhin hat diese NGO, People and Water, ein Sommercamp oder Sommercamps organisiert mit Freiwilligen, die dann dort, also Sommerworkcamps, genau, also die haben dort gearbeitet und zwar das kleinflächig umgesetzt. Ich glaube, 35 Mikrobecken hatten die dann da schon gebaut, um eben zu zeigen, was die Auswirkung ist. So wie im Prinzip auch Rajendra Singh in Indien, das haben die 1996 haben die das gemacht, kleinflächig. Und dann haben sie die Medien eingeladen, um denen zu zeigen, schaut, das ist das Ergebnis, das kann man auch so machen. Man braucht nicht unbedingt den Staudamm für die Trinkwasserversorgung. Und daraufhin haben die dann auch eine Strafe gekriegt, weil sie ohne Baugenehmigung das einfach gemacht hatten, was ihnen aber noch mehr Aufmerksamkeit gebracht hat. Und es sollte aber nicht umgesetzt werden, es standen Wahlen an und da hat der Michal Kravčík eben Kampagnen gemacht, er hat Gemeinden einbezogen, er hat Aufklärungsarbeit betrieben und dann wurde tatsächlich 1998 oder 99 bei den Wahlen der Umweltminister, der für das Staudammprojekt war, abgewählt und es wurde dann noch wesentlich später ein Plan umgesetzt, wo die Regeneration dieser großflächigen, also über 5500 Quadratkilometer, sollten das glaube ich, also ein riesiger Teil der Slowakei, wurde damit im Prinzip regeneriert und das hat, also es wurde...
Also da hat die Regierung dann später mitgemacht, nachdem sie sich erst gesträubt hatte. Was kann man denn sagen, was die Maßnahmen bis heute gebracht haben?
Also der Michal Kravčík ist halt ein Wissenschaftler, der hat akribisch die Daten gemessen und eben auch daran gezeigt, dass Wasser Klima macht. Das sagt auch der Rajendra Singh, Wasser macht Klima. Weshalb ich das auch so schockierend fand, dass das dann so wenig in den Medien auftaucht, bis gar nicht. Und es hat eben auch Überschwemmungen und Dürren abgeschwächt. Es hat die Gemeinden geschützt vor diesen ganzen Naturkatastrophen und dadurch waren halt auch viele Dörfer zufrieden und das zeigt eben auch, wie das letztendlich auch die Demokratie fördert, weil der Michael Kravchik hat ja im Prinzip nichts anderes gemacht, als den Menschen zu zeigen, was es ihnen bringt. Und dann musste die Politik ja im Prinzip mitziehen. Ja, und die waren dann sehr glücklich damit. Und der Michael Kravchik hat daraufhin auch den globalen Aktionsplan, ja, GAP heißt der auch, den globalen Aktionsplan für neues Wasserparadigma kreiert, der jetzt im Prinzip so ähnlich auch eben in der Weltkommission vom Rajendra Singh umgesetzt wird. Also das sind zwei verschiedene Projekte, aber der Michael Kravchik ist wohl auch mit in dieser Weltkommission, arbeitet dort zusammen mit dem Rajendra Singh und auch Martin Winiecki. Das hätte ich aber nie rausgefunden, wenn ich nicht Kontakt zu den Leuten hätte. Also online sieht man das noch gar nicht. Mhm. Würde ich irgendwie denken, das sind von der UNO unterstützte Projekte, die man dann sowieso nicht für glaubwürdig halten kann.
Ja, oftmals zumindest nicht. Das stimmt schon. Ja, eigentlich müsste sich die Klimabewegung ja auf solche Projekte stürzen, ja, und sie vorantreiben mit all ihrer Energie. Aber da kommt halt relativ wenig böses CO2 vor. Vielleicht hat es damit zu tun. Und man fragt sich generell natürlich, wenn es so einfach ist, und ist ja relativ einfach, das sieht man ja auch am Beispiel Indien, das kostet ja auch gar nicht mal so viel. Warum setzen es Regierungen und Konzerne nicht überall, wo es nötig ist, um? Haben Sie da eine Erklärung dafür?
Also das ist auch meine große Frage im Kopf. Also bei der Klimabewegung denke ich zum Beispiel, die sind ja auch halt von den Medien beeinflusst. Wenn es in den Medien nicht auftaucht, das Thema, weil halt CO2 immer gesagt wird, dass da liegt wieder unsere Macht als Journalisten. Und bei den Regierungen und Konzernen ist eigentlich auch logisch, weil es dezentrales Wassermanagement, Ermächtigung von Gemeinden, es steht nicht im Einklang mit dem Profitstreben, was ja heutzutage im Prinzip die Ursache für sämtliche Probleme ist. Und in einem Dokumentarfilm, den auch ein kleines Filmteam gemacht hat, der aber erst später erscheint, ich durfte da als Journalistin schon mal vorher reinschauen, da kommt auch der amerikanische Kulturphilosoph Charles Eisenstein zu Wort, von dem wir ja auch öfter Texte veröffentlichen auf Manova. Und er sagt, dass das Handeln entgegen dieses Paradigmas des Profits sehr viel Mut braucht, schon für uns. Also ich merke zum Beispiel auch als alternative Journalistin, Ihnen geht es ja vielleicht ähnlich, das ist nicht das gleiche Einkommen oder teilweise hat man finanzielle Schwierigkeiten, weil man sich eben für was anderes entscheidet als für das Profit, als da, wo eben Geld fließt. Und wenn das schon mutig ist, da einen anderen Weg zu gehen, dann kann man sich vorstellen, jemanden, der Konzerne leitet, wo Arbeitsplätze dranhängen und wo auch diese ganze Gruppendynamik vielleicht noch in diesen oberen Etagen und wie viel Mut es dann erfordert. Also der Charles Eisenstein sagt, desto höher die Position von einem Menschen ist, desto mehr Mut braucht er, um gegen dieses Paradigma des Profits zu handeln.
Ja, aber ich meine, es muss ja gar nicht gegen Profit sein, weil ich meine, blühende Landschaften bringen ja im Grunde auch wieder Profit, ja. Das kann man ja nicht sagen, aber ich glaube, auch ein Problem ist diese Dezentralisierung dieser Projekte, dass es die Gemeinden selber machen, dass es die Leute vor Ort machen und das in Zeiten der kompletten Zentralisierung, gerade in Europa, ja, mit einer EU, die ja alles an sich ziehen möchte an Entscheidungen. Ich glaube, das hat auch bestimmt was damit zu tun. Wir haben es vorhin schon mal ein bisschen erwähnt, dass es eine Menge Eingriffe des Menschen gibt, die das Wasser als Lebensspender im Grunde bedrohen. Das Abholzen haben wir erwähnt. Was muss man noch ändern eigentlich?
Ja, eben, also das kommt wieder jetzt auf was Ähnliches hinaus. Also meines Erachtens müssen wir alle unser Weltbild ändern. Und das ist jetzt, also es ist im Prinzip gerade so ein, also die Politiker nennen das Zeitenwende in Bezug auf andere Sachen, aber es könnte auch ein Bewusstseinswandel für uns sein in die Richtung, wie wollen wir leben. Und eben solange Profit und Geld im Vordergrund steht, behandeln wir die Ökosysteme nicht so, wie es nötig wäre. Also unsere Lebensweise mit diesem Profitstreben ist komplett entgegengesetzt zu dem, wie Ökosysteme funktionieren, die auf Kooperation setzen, auf Dezentralität und Vielfalt, Artenvielfalt, Selbstorganisation. Und das ist, da könnte ich auch wieder den Martin Winiecki zitieren, sinngemäß, sagt er, wir haben halt ein mechanistisches Weltbild.
Ja. Haben wir. Und vor allem, die meisten profitieren ja überhaupt nicht. Ja, das sind ja, im Grunde profitieren wenige und die anderen sitzen in der Dürre. Das ist dann im Grunde
absolut das große Problem. Und das ist eben, deshalb halte ich das für so wichtig, dass eben auch bei Rajendra Singh, es ist eine Graswurzelbewegung, dass wir jetzt quasi unten die eben nicht an den Profiten überhaupt nicht mal beteiligt werden. Aber es empört ja die Leute noch nicht einmal. Es scheint ja normal zu sein, dass nur wenige profitieren können, während in der Natur, wenn wir Ökosysteme beobachten, sehen wir, dass alle gleichberechtigt profitieren. Also, und dass auch Fülle da ist. Es ist nicht, die Knappheit ist künstlich gemacht, die ist menschengemacht. In der Natur ist Fülle. Das Wasser, also das ist ja auch oft eine Frage, als wir das Wasser spezial ins Leben gerufen haben, kamen manche irritierte Autoren so, wie kann es sein, dass auf diese ganze Wasserknappheit, das ist doch nur ein Narrativ, wie kann auf dem blauen Planeten zu wenig Wasser sein? Und das stimmt ja auch. Also es gibt genug Wasser, nur es wird verschmutzt, es wird vergiftet, es wird nicht genutzt, wir verstehen nicht. Und das können wir aber auch ändern. Die großen Konzerne machen das nicht, wie wir sehen, und die Regierungen auch nicht. Also können wir selbst schauen, wo können wir ansetzen. Und das ist halt bei mir in meinem Kopf erstmal mit dem Weltbild. Wir können rausgehen und beobachten, wie fließt, also was passiert mit dem Regen, gerade in regenreichen Ländern wie Deutschland, ist das so ein erster Schritt, aus der Entfremdung rauszukommen auch. Also uns verbinden mit dem, was da passiert.
Und also dann nicht nur den Wasserhahn aufzumachen, ne?
Genau, da fällt sehr viel Wasser von, also wenn die Regierung reden möchte, von Wasserknappheit, und dann sieht man, wie viel Wasser fällt. Aber es fließt halt ungenutzt ab. Dann erkennt man zum Beispiel, kann man mit eigenen Augen sehen, oh, hier ist ein Problem. Das erklärt auch der Wasserexperte Bernd Müller, der Workshops oder Seminare dazu gibt oder gab. Und der sagt eben auch, jeder, der ein Stück Land hat, für das er verantwortlich ist, egal wie klein, egal in der Stadt, auf dem Land, der kann dafür sorgen, dass auf diesem Stück Land kein Regenwasser abfließt, dass es einsickern kann. Das ist schon mal eine Geste, was man machen kann. Was theoretisch nötig wäre, auf großer Ebene, wäre natürlich die Abholzung stoppen, sofort, die Bodenversiegelung in den Städten auflösen, nicht noch mehr bauen oder anders bauen, sodass Wasser einsickern kann, unsere Landwirtschaft von dieser großflächigen industriellen Landwirtschaft auf Kleinbauern, die dann auch nach und nach zu Permakultur wechseln.
Ja, Kleinbauern sind generell schon relativ nachhaltig. Ich habe auch mit Bauern in der letzten Zeit gesprochen. Ich glaube, die Problematik sind eher diese Riesenkonzerne, auch da wieder, ne? Diese Agrarkonzerne, die viele, viele, viele Hektar auf einmal bewirtschaften. Und ich glaube, da ist das schöne Problem. Was mir jetzt sehr gut gefallen hat, ist dieser Vergleich mit den Ökosystemen, wo jeder profitiert. Also da können wir uns, glaube ich, wirklich eine Scheibe abschneiden. Vielen Dank, Elisa Gratias, für diesen wichtigen und hochinteressanten Wasseraspekt. Danke, dass Sie da waren.
Ja, ich bedanke mich auch.
Tja, Leute, es geht viel, wenn man will und wenn die Medien berichten. Die haben sich allerdings einen großen Teil darauf geeinigt, den Klimawandel aufzuhalten und CO2 zu vernichten. Also das, was die Natur braucht, um zu blühen. Also teilt bitte fleißig dieses Video, damit es noch mehr Menschen erfahren. Und Elisa hat recht, die Menschen müssen es selbst in die Hand nehmen, dezentral. Dann wird's was. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.